ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Ein gesundes neues Jahr wünschen wir Ihnen und versichern, also in Sachen Kultur bringt dieses 2026 jede Menge Höhepunkte. Da ist Habe Kerkeling endlich wieder im Kino zu sehen, und zwar gleich mit zwei Komödien. Die Müritz-Saga in Waren wird 20. Geburtstag feiern, die Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin den 100. Und was kulturell alles in diesem Jahr noch ansteht, das hören Sie in dieser Sendung, denn wir wollen einen kleinen Überblick geben. Ich bin Katrin Weigel. Am 20. September wählen wir ja in Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Das wird viele Menschen in diesem Jahr ganz sicher beschäftigen und uns natürlich auch hier im Team der Kulturredaktion. Der Wahlkampf bekommt MV eine stabile Regierung. Wie wichtig sind den Parteien Kultur und Kunst neben vielen anderen Themen wie Wirtschaft, Rente, Gesundheitsversorgung? Das werden wir natürlich aufmerksam für Sie verfolgen. Ansonsten erinnert das Kulturjahr in MV unter anderem an eine Königin und an einen Mann im All, berichtet Heiko Kräft.
Nachrichten, Musik, Unterhaltung, das bietet das Radio. Und natürlich das allerwichtigste, Blitzermeldungen. Deutschlands erster Radiosender ging vor mehr als 100 Jahren auf Sendung. Bei uns im Land dauerte es natürlich ein bisschen länger. Wir haben schließlich einen Ruf zu verteidigen und feiern in diesem Jahr erst einmal
80 Jahre Radio aus Mecklenburg-Vorpommern.
Offizieller Sendestart des Landessenders Schwerin war Weihnachten 1945. Aber so richtig los geht es erst im Januar 1946. Schlechte Technik, wenig Platz. Das erste Studio ist ein Zimmer im Postgebäude in der Schweriner Innenstadt. Zum Sendestart singt ein Tenor vom Staatstheater.
Er musste um die Akustik klar herauszubekommen, tatsächlich die Wand ansingen.
Erinnert sich zum 20. Sendergeburtstag Frau Linke. Ihr Vorname ist in unserem Hörfunkarchiv leider nicht überliefert. Ganz anders bei Mecklenburg-Vorpommerns Geburtstagskind des Jahres. Das wird in der Regel nur beim Vornamen genannt.
250. Geburtstag von Königin Luise.
Beziehungsweise Luise Auguste Wilhelmine Amalie, Herzogin zu Mecklenburg. Und zwar aus dem Strelitzer Teil. Hübsch, lebensfroh, mutig, erbitterte Gegnerin Napoleons und schon mit 34 Jahren tot. Ganze Generationen verehrten die Mecklenburgerin wie eine Heilige. Zu DDR-Zeiten ist Schluss mit royaler Heldenverehrung. Da gibt es andere Idole.
65 Jahre Mann im All.
Der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin erfüllt 1961 einen uralten Menschheitstraum. Mit dem Raumschiff Vostok 1 erreicht er eine Höhe von 100 Kilometern und umkreist einmal die Erde.
Der gestrige Tag, der 12. April 1961, ist Geschichte. Und Sie, meine Hörer, haben diesen Tag miterlebt.
Jubelt der Sender Schwerin.
Die Traktoristen und Arbeiter der MTS Bülow im Kreise Gadebusch baten uns, folgende Worte in die Sowjetunion weiterzuleiten.
Als die Nachricht über den gelungenen bemannten Weltraumflug bei uns bekannt wurde, waren wir ganz aus dem Häuschen.
Nicht aus dem Häuschen, sondern unfreiwillig ganz raus. Auch das jährt sich in diesem Jahr.
50 Jahre Biermann-Ausbürgerung.
Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen.
Meldet die Aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens am 16. November 1976.
Mit seinem feindseligen Auftreten gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik hat er sich selbst den Boden für die weitere Gewährung der Staatsbürgerschaft der DDR entzogen.
Biermanns Feindseligkeit besteht im Singen von Liedern. Zum Beispiel der
Ballade von der alten Stadt Lassan.
Die singt er wenige Tage vor seiner Ausbürgerung in Köln.
Am Peenestrom.
Biermann machte sein Abitur in Gadebusch und versteht sich damals selbst als Kommunist. Den real existierenden Sozialismus à la DDR kritisiert er.
Wir machen das Boot fest hinterm Wind und steigen an Land und wundern uns, dass wir noch in Deutschland sind.
Deutlich erfreulicher ist ein anderes Jubiläum in diesem Jahr.
100 Jahre Fritz-Reuter-Bühne Schwerin.
Neben dem Hamburger Ohnsorg-Theater das einzige plattdeutsche Profi-Ensemble in Deutschland. Geprägt wird die Bühne lange vom Schauspieler, Regisseur und Intendanten Richard Spätmann.
Da war's mal eins in Mecklenburg, ein Ollenspekter.
Sehr bekannt.
In 100 Jahren erlebt die Schweriner Bühne viel auf und ab. Heute kann sie auf sich selbst anstoßen, wie in ihrem Stück Dinner for One ob Platt.
Trinken wir nun Lüttenkäm.
Ob die glieke Ort as völlig johr?
Ob die glieke Ort as jedet johr?
Eine lange Tradition hat der Hinsdorf Verlag in unserem Land, sitzt in Rostock und wird in diesem Jahr 195. Und das mit neuem Chef, denn Andreas Meyer hat zum Jahreswechsel die Verlagsleitung übernommen und wir wünschen ihm alles Gute. Und in der Kunsthalle Rostock, da freut sich das Ausstellungsteam auf große Namen. Uwe Neumann, Sie leiten ja das Haus in der Hamburger Straße. Sie werden bislang nie ausgestellte Papierarbeiten zeigen, und zwar von keinem geringeren als Wolfgang Mattheuer.
Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Ich habe einen Teil davon schon selber sehen dürfen, das ist aus seinem Nachlass. Und die hat er wirklich nur gesehen und seine Frau, Ursula Mattheuer. Die sind wirklich von seinem 14. Lebensjahr bis kurz vor seinem Tod auf Reisen. Er hat immer gerne gezeichnet und es sind ganz frühe Arbeiten dabei, da war noch im akademischen Stil und dann sieht man, es entwickelt sich immer mehr den Mattheuer, den wir kennen, die Wolken werden auf einmal anders und. Es ist ganz spannend und es sind wirklich noch nicht gezeigte Zeichnungen und da freuen wir uns sehr drauf.
Wo haben Sie die sich denn schon angucken können?
Ich war in Leipzig in der Galerie Schwind und die haben diesen Nachlass bekommen und dort durfte ich mir das anschauen und war gleich so begeistert, dass ich gesagt habe, die möchte ich unbedingt zeigen bei uns. Und dann haben wir es beschlossen und umgesetzt.
Aber das ist, ich kann mir das zumindest vorstellen, auch eine Herausforderung. Wahrscheinlich werden Sie in der Kunsthalle nicht alle zeigen können. Man muss sich ja dann entscheiden, welche nehme ich nicht. Wonach gehen Sie da mit Ihrem Team?
Also fairerweise muss ich sagen, da hat eine Kuratorin aus dem Haus, Frau Ost, ist runtergefahren, hat sich eine Woche in Leipzig dahingesetzt.
Ja.
Und mit der Leipziger Mitarbeiterin sind die dann durchgegangen. Und da habe ich vollstes Vertrauen, dass sie da für sich die spannendsten, interessantesten Arbeiten sehen. Vielleicht die auch, so hatten wir es auch besprochen, diese Entwicklung zeigen. Das ist ja auch so ein bisschen diese Reise natürlich, die Reise durch die verschiedenen europäischen Länder. Er durfte ja viel reisen, aber auch die Reise seiner eigenen künstlerischen Entwicklung. Und wenn diese beiden Reisen sich in dieser Ausstellung zeigen, bin ich ganz glücklich.
Wir gucken hier im Kunstgarten auf NDR1 Radio MV auf das Jahr 2026. Es gibt ja noch ein Highlight. Ich bin mir sicher, das wird im Sommer auch wieder ein Publikumshit. Sie haben ja ein gutes Händchen in der Programmzusammenstellung, auch mal Menschen anzusprechen. Das war zum Beispiel im vergangenen Jahr so, als es um die Hansa Rostock Ausstellung ging. Da gab es Menschen, die gesagt haben, ich war jetzt das erste Mal als Rostocker in der Kunsthalle. Und möglicherweise gelingt Ihnen das mit dieser Ausstellung im Sommer auch wieder. Ich sage nur, es geht um den bekannten Illustratoren Janosch.
Genau, Janosch. Da bin ich auch, freue ich mich auch wirklich drauf. Er wird nächstes Jahr 95. Leider geht es ihm nicht so gut. Er wird nicht da sein. Aber ich habe meinen Kindern ganz viel davor vorgelesen und die Bücher gezeigt und die Tigerente und den Bären und die Reise nach Panama, das sind doch wunderbare Geschichten. Aber er ist auch ein guter Zeichner und Maler. Auch das werden wir in der Ausstellung zeigen. Und wie Sie richtig gesagt haben, wir wollten im Sommer gerade eine Ausstellung haben, wo es uns gelingt, als Eltern auch die Kinder zu begeistern. Und sagen, komm, wir gehen mal ins Museum. Und sagen, nö, wollen wir nicht hin. Ach, Janosch, okay, gut, da kommen wir doch mit. Also das ist unsere Hoffnung natürlich, dass die Familien dann die Möglichkeit haben, bei uns zu sein. Und wir werden extra Kinderebenen einbauen in diese Ausstellung, damit die Kinder einfach andere Sichtzugänge haben, auch für diese Kunstwerke und. Wir werden uns da einiges überlegen mit der Museumspädagoge in der Vermittlung, damit dieser ganz besondere Künstler, der so warmherzig auch ist, denn dieses Panama, wo ist dein eigenes Panama, ist doch eine spannende Geschichte. Und ich hoffe, dass wir das so erzählen, dass die Besucher, auch die kleinen Besucher, ganz begeistert sein werden.
Und werden wir denn, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur fertige Sachen zu sehen bekommen oder auch Skizzenideen von ihm?
Auch das wird sein und es wird sein Atelier. Er hat Teneriffa sein Atelier gehabt. Das wird zu gewissen Zügen nachgebaut werden. Also ein bisschen, es sind Originalzeichnungen eben von ihm dabei. Das ist eben das Tolle, die er selber angefertigt hat, die dann eben vervielfältigt wurden. Also es wird eine große Bandbreite da sein von seinen Themen. Insofern glaube ich und mitmachen natürlich gehört dazu bei Janosch. Also wir werden die Kinder, Jugendlichen auch begeistern, hoffentlich können, auch eigene Ideen aufs Papier zu bringen.
Können Sie uns den Titel Wo ist dein Panama kurz einordnen?
Es gibt ja diese Reise nach Panama, wo Tiger und Bär eigentlich nach Panama wollen und dann feststellen, zu Hause ist doch eigentlich am schönsten. Und das ist ja eigentlich das Besondere, ne? Wo ist eigentlich dein eigenes Panama? Wo ist dein Wohlfühlort? Wo ist dein wirkliches Zuhause? Und das kann natürlich ganz weit weg sein. Dein Wohlfühlort kann auch in Panama vielleicht sein, aber häufig ist es eben doch viel dichter, als wir denken.
Wo ist denn Ihr persönliches Panama?
Natürlich zu Hause.
Mhm. Was erfreut persönlich Ihr Herz, wenn Sie auf das kommende Jahr schauen?
Ach, das sind ja immer so viele schöne, große Projekte. Mhm. Olaf Heine natürlich, ein großartiger Fotograf, der uns mitnimmt in seine über 30-jährige Berufslaufbahn. Und wen hat er alles? Iggy Pop hat er vor der Kamera gehabt. 30 Jahre Rammstein fotografiert. Also da sind so, er hat in Brasilien wunderbare Fotografien. Also das wird eine ganz besondere Fotoausstellung. Freue ich mich natürlich drauf. Und dann Susanne Canton, eine Künstlerin aus unserer Sammlung, die auf Usedom gelebt hat, die wir auch wirklich in guten Arbeit in der Sammlung haben. Mhm. Das wird, glaube ich, eine richtige Entdeckung für viele sein, diese spannende Künstlerin zu erleben. Und das ist in der Reihe, die wir jetzt mit Inge Jastram und auch mit Karte die Mitte hatten schon, geht es weiter. Wir gucken auf Künstlerinnen in der DDR, ehemaligen DDR. Denn die Gleichberechtigung war natürlich da in vielen Bereichen, aber ganz oben in der Spitze waren dann doch eben immer die Männer. Ja, das wollen wir auch ein bisschen analysieren mit der Ausstellung.
Ich bedanke mich, dass Sie hier waren, lieber Uwe Neumann, und wünsche Ihnen ein gesundes vor allem und erfolgreiches 2026.
Ja, vielen Dank und bis bald hoffentlich.
Vielleicht kommen Sie ja gerade nach Hause vom Bürgerempfang in der Neubrandenburger Konzertkirche. Ein wunderbares Haus mit einer fantastischen Akustik. Vor 25 Jahren wurde sie eröffnet. Und das Festkonzert in Neubrandenburg wird dazu im Juli stattfinden. Im Kunstgarten auf NDR1 Radio MV blicken wir auf große Ereignisse im Kulturjahr 2026. Und da darf das Schloss Ludwigslust natürlich nicht fehlen. Der Westflügel wurde saniert und ebenfalls umfassend restauriert ist jetzt auch der goldene Saal zwischen den beiden Flügeln. Nun wird sich also das Versailles des Nordens erstmals in seiner ganzen Pracht präsentieren. Axel Seitz blickt für uns auf die diesjährige Eröffnung des Ludwigsluster Schlosses.
Es wird bunt im Westflügel.
Insbesondere natürlich bei Alexandrine. Die mochte Farbe, glaube ich. Das ist kracht.
Sagt Jörg Meiner von den staatlichen Schlössern, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern. Und mit Alexandrine ist die preußische Prinzessin und Erbgroßherzogin von Mecklenburg gemeint. Sie lebte im 19. Jahrhundert im Schloss Ludwigslust. Bunt, das heißt gelb, rot, grün und blau, leuchtend, kräftig und intensiv. Jeder Raum mit einer anderen Wandbespannung oder Tapete. Als Projektleiterin hat Anja Niemann die Bauarbeiten im Schloss Ludwigslust begleitet.
Wir haben einen ganz besonderen Raum, der ist mit einer Seidenbespannung versehen und mit Vorhängen, wo die Seide aus Frankreich kommt. Raufgedruckt ist ein Blumendekor in mehreren Farben, rosa, rot, so Mischtöne, auch ein grüner Farbton, sehr bunt und natürlich dargestellt. Es gibt in ganz Europa nur dieses eine Unternehmen, die diese Technik noch anwendet. Jede Farbe erhält einen extra Druck und das wird nur noch dort in Frankreich ausgeführt.
2017 wurde mit den Vorbereitungen der Sanierung des Westflügels begonnen. Die Bauarbeiten gestalteten sich umfangreicher als gedacht. Zunächst hieß es, 2022 könnte der Westflügel eröffnet werden. Nun wird es 2026. Ende Mai sollen sich die Besucher selbst ein Bild vom ehemals höfischen Leben in Ludwigslust machen, kündigt die Direktorin der staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen, Pirko-Christine Zinno, an.
Wir gestalten und lassen das eindrucksvolle Leben der Herzoginnen, der Frauen am Hofe wieder auferstehen. Im ersten OG wird dann erstmals auch Ost- und Westflügel zusammen begehbar. Einmal das Apartment des regierenden Herzogs im Ostflügel und das der Herzogin dann im Westflügel. Im zweiten OG wird das Apartment der Herzogin Alexandrine rekonstruiert.
Daneben erfahren die Besucher auch viel über die gesamte Geschichte des Schlosses, vom Herzogssitz über die Nutzung als Büroräume bis hin zur Gegenwart.
Im Erdgeschoss, im Westflügel, wird es eine Einführung geben in die Schlossgeschichte mit modernen Medien. Es wird einen sprechenden Tisch geben, es wird Filme geben, es wird ein begehbares Schlossmodell geben.
In die mit bunten Wandbespannungen, Gardinen, kostbaren Teppichen, Kronleuchtern und Gemälden ausgestatteten Räume kommen in den Monaten bis zur Eröffnung im Mai zwischen 150 und 200 Objekte, weiß Jörg Meiner.
Viele Gemälde sind ja auch als Leihgaben zu uns gekommen oder kommen erst noch als Leihgaben zu uns aus dem Stadtmuseum Berlin zum Beispiel, der Nationalgalerie in Berlin oder auch von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten haben wir eine ganze Reihe von Leihgaben, nicht nur Gemälde, auch Möbel und andere Dinge oder auch aus Hamburg haben wir eine Leihgabe bekommen. Das kommt immer alles erst ganz zum Schluss, weil das so üblich ist und wird dann gleich von Nagel zu Nagel sozusagen an die Wand gehängt im Beisein der entsprechenden Restauratoren des Leihgebers.
Bei der Leihgabe aus Hamburg handelt es sich um das vergoldete Toilettservice von Alexandrine.
Dieses Toilettservice, Vermeil nannte man das damals im 19. Jahrhundert, ist 1945 durch die Familie mit nach Glücksburg genommen worden, dann aufgrund der äußeren Umstände 1950 in Hamburg verauktioniert worden. Und damals hat das Hamburgische Museum für Kunst und Gewerbe die Möglichkeit gehabt, dieses Stück zu erwerben, ist also dort heute in der Sammlung. Und wir haben dann einfach mal angefragt, als wir gemerkt haben, das ist gar nicht mehr in der Ausstellung, was man denn damit vorhätte und ob sich das nicht als möglich erweisen könnte, das nach Ludwigslust zu holen. Und so haben wir dann am Ende erreichen können mit den Kollegen in Hamburg, dass wir dieses Toilettservice eben als Dauerleihgabe bekommen.
Die 15 Objekte sind dann in einer Vitrine ausgestellt, genau in dem Raum, in dem sie auch bis 1945 standen, so lange, bis die herzogliche Familie hier noch lebte, im Ludwigsluster Schloss im Versailles des Nordens.
Neues Jahr, neue Projekte. Ja, vielleicht haben Sie ja Lust und Zeit, in diesem Jahr bei der TOG im Extrachor zu singen. Die Theater- und Orchestergesellschaft Neubrandenburg-Neustrelitz sucht stimmliche Verstärkung, hat uns der Chorleiter Josef Feigl erzählt.
Wir suchen Männer und Frauen ab 18 Jahren, die möglichst Notenkenntnisse haben und natürlich auch Chorerfahrung in anderen Chören, die körperlich beweglich sind und die Freude am Darstellen haben, da der Extrachor den Hauschor auch unterstützt in choreografischen Angelegenheiten, in der Szene natürlich, nicht nur musikalisch. Mein Ziel ist es, dass der Extrachor nicht als Ganzes, sondern auch in Teilen in mehreren Produktionen am Jahr beteiligt ist, also in der Spielzeit.
Das Vorsingen wird noch im Januar stattfinden. Da wenden Sie sich einfach an das Theater in Neustrelitz. Vielleicht ist das ja was für Sie. Und damit schauen wir jetzt auf das Klassikjahr 2026. Und aus diesem Grund kommt jetzt unsere Reporterin Karin Erichsen ins Spiel.
Johann Sebastian Bach wird 2026 eine große Rolle spielen. Er selbst hat zwar keinen runden Geburtstag, aber die Greifswalder Bachwoche feiert ihre 80. Auflage. Unter anderem mit großen chorsinfonischen Werken wie dem Magnificat oder der H-Moll-Messe im Greifswalder Dom, kündigt der künstlerische Leiter Frank Dittmer an.
Der große Höhepunkt wird die Aufführung der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach sein. Für mich ist es ein Höhepunkt der Vokalpolyphonie, an der sich alles, was dann danach kam, messen muss. Und vor allem diese sehr berührenden Arien, die einzelne Messteile da auch ausdeuten, sind ja für sich genommen schon solche Kostbarkeiten, dass man gar nicht weiß, worauf man sich zuerst freuen soll.
Die 80. Bachwoche Anfang Juni steht unter dem Motto Bach ad infinitum, Bach bis ins Unendliche. Nicht ohne Grund, erzählt Frank Dittmer.
Es ist eigentlich eine Spielerei gewesen, wenn Sie die 8 waagerecht schreiben, dann haben Sie das Unendlich-Zeichen. Und wir haben gesagt, wir nehmen die Jubiläumswoche jetzt nicht nur zum Anlass, nach hinten zu schauen. Wir werden vor allem nach vorne schauen. Und so ein heimlicher Wunsch schwingt da natürlich auch mit, dass es nie aufhören möge mit den Bachwochen in Greifswald.
Ein rundes Jubiläum feiert auch der Schönberger Musiksommer, nämlich genau seine 40. Saison. Und auch die Schönberger setzen auf den großen Thomaskantor, gibt Organisator Carsten Lessing schon einmal bekannt.
Ja, eröffnet wird der 40. Schönberger Musiksommer mit einem Programm, was wir eigens für diesen Anlass konzipiert haben. Die Planungen dafür laufen schon ganz lange mit dem international renommierten Ensemble Bachwerk Vokal aus Salzburg. Und nunmehr ist es uns gelungen, das Programm Bach tanzt einzuladen. Und das wird ein ganz festlicher Auftakt in eine prall gefüllte Geburtstagsspielzeit, auf die wir uns schon sehr freuen und zu der wir sehr herzlich einladen.
Echte musikalische Entdeckungen wird das Usedomer Musikfestival im Herbst präsentieren. Gastland in diesem Jahr ist Schweden. Und Intendant Thomas Hummel hat für das Eröffnungskonzert schon mal eine außergewöhnliche Solistin angekündigt.
Wir werden einen ganz besonderen Gast hier haben, nämlich Charlotte Melkonian. Sie ist erst 12 Jahre jung und ist eines der begnadetsten Cellistinnen unserer Zeit. Mit den Rokoko-Variationen von Tschaikowski werden wir sie erleben. Das wird ein ganz besonderer Höhepunkt.
Die junge Cellistin Charlotte Melkonian aus Hannover ist dort auch bereits mit der NDR-Radiophilharmonie aufgetreten, denn auch die Klangkörper des NDR sind ständig auf der Suche nach jungen Talenten und präsentieren sie unter anderem in ihrer eigenen Konzertreihe in der St. Georgenkirche Wismar. Im April ist die Radiophilharmonie zum Beispiel mit dem jungen Geiger Javier Comissana zu Gast, erzählt Programmplaner Matthias Ilkenhans.
Wir sind ja hier als Ende der Radiophilharmonie in Hannover an einem der bedeutendsten Violinwettbewerbe der Welt beteiligt, dem Josef-Joachim-Wettbewerb. Und Javier Comissana hat die Jury durch eine sehr, sehr eigene Tongebung und Interpretation überzeugt. Einfach ein sehr interessanter Künstler.
In Wismar wird Javier Comissana das erste Violinkonzert von Béla Bartók interpretieren. Aber natürlich sind die NDR-Klangkörper auch mit bereits renommierten Weltklasse-Künstlern zu Gast. Zum Beispiel wird das Elbphilharmonieorchester zusammen mit dem Armida-Quartett im Juni die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eröffnen und mit der Geigerin Janine Jansen auch das Abschlusskonzert gestalten.
Sie gilt als die Erfinderin von Miss Marple und Hercule Poirot, Agatha Christie. Von ihr werden wir in diesem Jahr besonders viel hören, denn am 12. Januar jährt sich der Todestag der britischen Schriftstellerin nun schon zum 50. Mal. Der Kulturausblick auf das neue Jahr. Und Walli Müller, die macht uns jetzt mal neugierig auf neue Kinofilme.
Was gibt's Schöneres, als in einem vollen Kinosaal gemeinsam mit anderen herzlich zu lachen? Dazu wird es demnächst viel Gelegenheit geben, denn 2026 ist das Jahr der deutschen Gesellschaftskomödie. Los geht's schon am 15. Januar mit der Extrawurst, die für das einzige muslimische Mitglied eines deutschen Tennisvereins gegrillt werden soll. Oder eben nicht. Harpe Kerkeling gibt grandios den Vereinsmeier.
Der wird hier ganz normal behandelt, als wäre der wie du und ich. Da machen wir gar kein Thema draus.
Danke.
Und Kerkeling bringt uns gleich nochmal zum Lachen in Horst Schlemmer sucht das Glück.
Liebe Menschen da draußen, die Lage ist dramatisch. In Deutschland regiert die schlechte Laune.
Daran will Horst Schlemmer was ändern, ab Ende März im Kino. Vorher darf man sich noch freuen auf die Joachim Meyerhoff-Verfilmung Diese Lücke, diese entsetzliche Lücke mit Senta Berger als exzentrischer Großmutter und auf Jan Weilers Die Eltern in der Kinoversion mit Sebastian Betzel als Superpapi auf dem Abstellgleis.
Sag mal, riech ich wie ein Vater?
Wie riech ich denn, Vater?
Angeblich ungeil.
Du riechst wie immer.
Hollywood dagegen setzt ganz eindeutig auf die angesagten Jungstars. Jacob Elordi, zuletzt Frankensteins Monster, gibt nun den wilden Heathcliff in der Neuverfilmung von Emily Brontes Wuthering Heights. Paul Mescal, einen privaten William Shakespeare in Hamnet. Und Timothy Chalamet pokert hoch, um als Tischtennisprofi groß rauszukommen in Marty Supreme.
Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber ich sage Ihnen, dieses Spiel füllt im Ausland riesige Hallen.
Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis mein Gesicht sie von einer Packung Cornflakes anstrahlt.
Nachdem es zuletzt viele interessante weibliche Filmheldinnen gab, stehen dieses Jahr wieder Männer auf einsamer Mission im Mittelpunkt. In Der Astronaut wird Ryan Gosling von Sandra Hüller ins All geschickt.
Wenn wir nichts unternehmen, wird alles auf unserem Planeten ausgelöscht, uns eingeschlossen.
Matt Damon segelt in die Irre in Christopher Nolans Verfilmung von Homers Odyssee. Und Richard Linklater interessiert sich für die männlichen Ikonen der französischen Nouvelle Vague, insbesondere die Entstehungsgeschichte von Jean-Luc Godards Außer Atem.
Zwei kleine Mädchen, die mitgenommen werden wollen. Die Kleine wäre nicht zu verraten, ganz hübsches Fahrgestell.
Den Belmondo-Macho-Part übernimmt im Film der französische Newcomer Aubry Dulin.
Nouvelle Vague was my first movie and is still my first movie. And my only.
Witziger Bursche, der schon in seiner Jugend als Jean-Paul Belmondo Lookalike galt und sich deshalb fürs Casting bewarb. Was er kann, sehen wir Mitte März im Kino. Ende April dann doch noch zwei starke Frauen in Der Teufel trägt Prada 2. Einst musste sich Anne Hathaway als kleine Assistentin von Meryl Streep als biestiger Modemagazin-Chefin triezen lassen. Jetzt ist sie selbst eine einflussreiche Marketingfrau, die das Blatt der anderen retten soll. Sicher schön stylisch und bissig. Oder, um es mit Horst Schlemmer zu sagen,
ich glaube, das wird großes Kino. Ganz großes Kino. Wisst ihr Bescheid?
Ganz genau. Und damit war er das, der Ausblick auf das Kulturjahr 2026. Natürlich nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit, da könnten wir jetzt noch eine ganze Woche senden. Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ich bin Katrin Weigel.
ARD